Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Wolfgang Thielmann ist Theologe und Journalist und unser Gesprächspartner für den Blick in die Bibel, auch heute am Donnerstag. Wir haben den 23. April. Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe es gesagt, du bist evangelischer Christ, mal aus ökumenischer Verbundenheit gefragt. Was schätzt du denn an deiner Konfession? Was schätzt du daran persönlich, evangelisch zu sein?
Ich fand eine Beschreibung des Theologen Wolfgang Huber, der ja auch Bischof war, richtig gut. Das ist die Kirche der Freiheit. Also die Kirche, in der die freie Entscheidung und die freie verantwortete Tat wirklich zählt. Das heißt, die Kirche hilft mir, mein Gewissen zu bilden, aber ich bin frei und verantwortlich in dem, was ich mache, als Politiker, als Mensch, der im Unternehmen Verantwortung trägt, als Mensch, der seinen Beruf ausübt oder als Journalist, der berichten soll, was ist. Also darin habe ich mich immer sehr wiedergefunden. Und diese Offenheit, damit auch auf andere zuzugehen. Ich habe einen Lehrer gehabt, ein niederländischer Theologe, Hendrikus Berghoff, der sagte immer, die Kirche Jesu Christi kommt in dieser Welt als Konfession vor. Das heißt, wir haben die Kirche Jesu Christi nicht in der reinen Form sozusagen da. Das sehen Teile in der katholischen Kirche etwas anders, aber das Zweite Vatikanum hat sich ja da auch geöffnet. Sondern sie ist immer verbunden mit Konfession. Konfession heißt Bekenntnis, also immer auch mit der Antwort, die Menschen auf das geben, was Gott in ihnen spricht. Und deswegen können wir aber sagen, wir laden zum Abendmahl, wir laden zur Auslegung des Wortes Gottes Menschen ein und die Konfession ist dabei nicht so wichtig. Also wir haben die Möglichkeit, da Brücken zu schlagen. Das muss ich sagen, das hat mich sehr geprägt, das habe ich immer geschätzt. Und ich habe besonders das Theologiestudium, muss ich sagen, in der meine Professoren gesagt haben, jede Frage kann gestellt werden und muss auch gestellt werden. Und du musst offen daran gehen und du musst deinen Glauben auch, argumentativ verantworten können. Mir hat das sehr geholfen. Es hat mir mal jemand gesagt, das ist ja wie auf dem Balkon ohne Geländer. Kann sein, aber mir hat es gefallen.
Dir hat es gefallen, das ist extrem wichtig, wenn man Theologie studiert. Und dennoch ist es ja nun so, dass auch die evangelische Kirche mit Krisen und Austritten zu kämpfen hat. Da gibt es leider eine ökumenische Verbundenheit, was das Thema Austritte angeht, was das Schrumpfen angeht. Wie erlebst du denn die Situation in deiner Kirche?
Ja, es ist natürlich dramatisch. Noch dramatischer finde ich, dass wir es seit 20 Jahren gewusst haben, also hätten wissen können, sagen wir mal so. Der besagte Wolfgang Huber war mal Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche und hat da ein Papier in Auftrag gegeben. Er sagt, lasst uns mal schauen, wie wir in einer Generation vermutlich wahrscheinlich dastehen. Und da ist alles schon beschrieben, was wir heute haben. Da hat sich die gesamte alle Gruppen derer, die in der Kirche hauptamtlich arbeiten, dagegen aufgelehnt und meinen, nee, wir wollen keinen Reformstress und so. Und jetzt haben sie ihn. Also das ärgert mich gewaltig, dass wir nicht früher darauf eingegangen sind. Und das andere ist, mich ärgert manchmal meine Kirche. Ich habe den Eindruck, dass sie immer noch funktioniert wie eine Behörde des preußischen Kultusministeriums, wie es bis 1919 so der Fall war. Also wir machen unser Ding. Und wer was will, muss einen Antrag stellen, der wird dann beschieden. Ne? Und aber dass wir Kirche an der Seite der Menschen sind.
In der katholischen Kirche geht es oft darum, wir müssen moderner werden, wir müssen die Leute mehr ansprechen. Dann gab es natürlich die schlimmen Missbrauchsfälle. Wir sind bei uns immer relativ gut darin zu sagen, was alles schlecht ist und was alles schiefgelaufen ist. Jetzt könnte man ja platt sagen, aber reformoffen und modern ist ja die evangelische Kirche. Habt ihr für euch irgendwie eine Erklärung gefunden, warum trotz dieser Modernität, trotz der Gleichberechtigung von Mann und Frau im weitesten Sinn oder weiter als in der katholischen Kirche, warum trotzdem so viele Menschen sich abwenden?
Ja, ich glaube, da haben wir eines zu wenig bedacht. Wenn jemand seine Entscheidungen frei verantwortet und unmittelbar vor Gott steht, dann taucht ja die Frage auf, wozu ist denn die Kirche gut? Mhm. Ich kenne seit frühester Kindheit das Argument, ich muss nicht in den Gottesdienst gehen, ich kann mit Gott auch im Wald sprechen.
Ja.
Katholiken haben da die Kirche, die vermittelt ihnen ganz Entscheidendes. Und ich sage mal selbstkritisch, wir haben wahrscheinlich zu wenig über die Kirche nachgedacht. Und deswegen ist bei uns die Kirchenbindung viel geringer. Ich staune immer wieder und beneide Katholiken ein bisschen darum, dass sie eine solche Bindung an die Kirche haben. Eine meiner Autorinnen hat mal gesagt, sie hat sich furchtbar gestritten mit der Kirche. Da hat sie gesagt, man kriegt zwar das Mädchen aus der Kirche, aber nicht die Kirche aus dem Mädchen.
Das ist ja ein wirklich schönes Wort, genau. Wir wollen aber nicht in der Depression versinken, sondern es gibt ja auch Hoffnungszeichen. Also ein großes Thema in der katholischen Kirche ist im Moment, wenn man nach Frankreich zum Beispiel schaut, dass es da einen starken Anstieg bei den Taufen gibt von Erwachsenen. Ostern ist ja noch nicht so lange her. Was sind denn so die Hoffnungszeichen auf evangelischer Seite?
Es gibt viele Aufbrüche. Die nimmt man, glaube ich, nicht so wahr, weil die Berichterstattung über die Kirche sich doch sehr an, ich sag mal, an Kirchenleitungen, an Büros und so orientiert. Also wir machen ja eine jährliche Selbstzerfleischungszeremonie, indem wir die Austrittszahlen bekannt geben. Das liegt natürlich daran nur, weil sie, wie sie ganz genau wissen, weil die Standesämter die erheben. In Frankreich werden überhaupt keine Mitglieder gezählt. In Italien hörst du niemals was davon. Auch da werden keine Mitglieder gezählt. Wenn keine Leute mehr zur Kirche kommen, dann wird die einfach zugemacht. Und, aber also, da redet man nicht so davon. Da finde ich, müssten wir einen Weg finden, um auch andere Dinge zu betonen. Also wenn ich daran denke, zum Beispiel, die Kirchen sind immer noch die größten, mit großem Abstand, die größten Stifter von gesellschaftlicher Verbundenheit. Sie sind immer noch die größten Anbieter von Ortskultur. Mir hat mal ein Geschäftsführer des Deutschen Musikrates gesagt, wir haben Angst davor, dass es in den Kirchen abbricht, denn das spürt die ganze Gesellschaft bis hinein zu den Instrumentenbauern und Notendruckern. Denn jeder zweite Chorsänger in Deutschland singt in der Kirche. Und Sängerinnen natürlich auch.
Ja, natürlich.
Und von daher dürfen uns diese Zahlen nicht in die Depression treiben. Es geht zurück. Und ich finde, darauf müssen wir antworten. Das müssen wir ernst nehmen. Ich würde mir wünschen, dass wir uns viel mehr Arbeit machen um Menschen, dass wir Katholiken wie Protestanten mehr Kirche an der Seite der Menschen sind. Mir hat mal ein Pfarrerskollege hier in Köln gesagt, die Menschen sind Meister ihres Lebens. Das müssen wir mal akzeptieren. Und sie sind Experten darin, ihr Leben zu gestalten. Und unsere Aufgabe ist, sie zu begleiten und mit ihnen ihr Leben zu reflektieren, aber nicht ihnen zu sagen, was gut und böse ist. Das fand ich sehr klug. Und die machen eine neue Form von Kirche, die sich sehr, sehr vernetzt mit dem Sozialraum. Und also das sind so Sachen, die mir Hoffnung machen und ich wünsche mir, dass es davon mehr gibt.
Dann nehmen wir doch jetzt mal das Evangelium von heute in die Hand. Da geht es um das Fleisch von Jesus. Ach du meine Güte, wie ist das denn gemeint? Wir hören uns das jetzt gemeinsam an, das sechste Kapitel, die Verse 44 bis 51 und auf deine Erklärung. Lieber Wolfgang, bin ich sehr gespannt.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Bei den Propheten steht geschrieben: Und alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt.
Erneut ist die Rede vom lebendigen Brot. Warum spricht Jesus eigentlich so oft davon? Ist das eine Reaktion darauf, dass er spürt, dass viele ihn nicht verstehen?
Ich denke, das Brot ist ein sehr sprechendes Bild. Mein Großvater hat mir erzählt, wie früher jede Woche Brot gebacken wurde. In den Tagen davor war das alte Brot hart geworden, es hatte keinen Geschmack mehr und es war, also man musste es ins Wasser tunken. Sonst hat man sich die Zähne daran ausgebissen und dann, sagt er, das war ein Glückstag, wenn der Duft des neuen Brotes das ganze Haus füllte. Und dann war Festtag. Aber den Teig kneten und das Feuer im Ofen machen, das war eine schwere und unglaublich zeitfressende Arbeit. Also das heißt, jede Woche hart erarbeitetes Glück, das auch immer wieder verging. Dieses Manna in der Wüste, das Gott vom Himmel herabregnen ließ, das war ja ein noch flüchtigeres Glück. Ja. Und da sagt Jesus, dass das Glück, das er bringt, das ist von Dauer. Es hält und wir kriegen es in den Schoß gelegt, weil wir es selber gar nicht produzieren können.
Jesus sagt, das ist schon angesprochen, dass die Väter der Leute gestorben sind, dass also das Manna sie nur temporär satt gemacht hat. Könnte man das jetzt verstehen als eine Art der Abqualifizierung des alten, des jüdischen Glaubens?
Nein, ich glaube da, das Gegenteil ist richtig. Jesus erinnert die Menschen an ihre Geschichte mit Gott. Und die Geschichten in der hebräischen Bibel waren ja Wahrheiten. Also in den Geschichten lagen Wahrheiten. Und damit sagt Jesus, die Geschichte vom Manna, das in der Wüste vom Himmel fiel und euch satt gemacht habt, da wo sonst nichts war, das euch hätte satt machen können, das war ein Hinweis auf das, was Gott will, nämlich euch satt zu machen und zwar für alle Zeit und auch so für euch zu sorgen, wie Menschen gar nicht für einen sorgen können.
Mein Fleisch für das Leben der Welt, ähnlich wie die Rede von der Realpräsenz in Brot und Wein, klingt das jetzt ja doch ein bisschen unverständlich. Wie kann Jesu Fleisch das Leben der Welt sein?
Ja, da muss man erstmal tief durchatmen, zumal genau. Fleisch heute auch wieder verpönt ist. Ne? Mein Arzt sagt mir immer, ich muss vorsichtig sein, dass ich nicht Arthrose kriege. Also am besten, ich verzichte auf Fleisch. in meinem Studium habe ich gelernt, das Fleisch steht im Neuen Testament ja für den Menschen. Paulus sagt in seinen Briefen manchmal, ich freue mich darauf, euch im Fleisch zu sehen, also persönlich und leibhaftig. Deshalb verstehe ich diesen Satz von Jesus als Bekräftigung seiner Aussage, ich bin das Brot des Lebens. Er macht das mal noch persönlicher. Also er sagt, ich bin es selbst, ich gebe mich selber, damit ihr lebt.
Das sagt Wolfgang Thielmann. Er ist in dieser Woche unser Gesprächspartner zum Blick in die Bibel und das Thema Brot des Lebens. Darum geht es auch morgen im Johannesevangelium. Ich bin schon sehr gespannt. Vielen Dank.
Danke.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.